Ich kam quasi auf die Bahn, bin auf die Bahn und wusste absolut nicht mehr, wie es Kegeln funktioniert. Also ich habe so schlecht gekegelt wie noch nie. Ja, wir pushen uns dann halt irgendwo gegenseitig und schauen, was der andere so macht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja, unser Feeling vorne raus.
Bald startet sie, die nächste Teamweltmeisterschaft in Kroatien. Und eine Spielerin, die eigentlich fast schon zum Inventar der deutschen Nationalmannschaft, egal welche Altersklasse, gehört, ist Anna Müller. Seit mehreren Jahren trägt sie den Adler auf der Brust und im Mai, in den kommenden Tagen, wird es das sechste Mal sein. Einmal stand sie alleine ganz oben als Einzelweltmeisterin in Elva. Darüber und über ihre Erfolge mit dem SV Pöllwitz, ihre größte Niederlage und ihren Weg zum Kegelsport habe ich gesprochen in dieser Episode von Neuner in Serie. Viel Spaß dabei.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Anna, schön, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch heute.
Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Du bist gerade in der heißen Phase. In wenigen Tagen geht's für dich los? Geht's für dich Richtung Kroatien zur nächsten Team-WM? Wie läuft die Vorbereitung bei dir gerade so?
Vorbereitungen laufen ganz gut. Am Mittwoch geht es zur UWV, zur WM-Vorbereitung. Samstag nochmal Länderspiel in Stolberg gegen die Tschechen. Und ja, dann geht es übernächste Woche schon los.
Wann kommt so bei dir das Kribbeln? Die Vorfreude ist ja immerhin schon deine sechste Weltmeisterschaft.
Oh, Vorfreude ist schon immens. Also ja, natürlich dann so richtig das Feeling kriegst du dann schon erst mit, wenn man runterfährt, ne? Also gerade auch bei der Eröffnung dann in Varaschin ist dann die Anspannung nochmal groß, aber die Freude jetzt schon kurz vor der UWV ist schon immens.
Wie läuft denn so die Reise für euch nach Kroatien ab? Was ist denn so geplant? Fahrt ihr einem Stück? Ist es ja doch ein ganz schönes Stück nach Varaschin?
Nein, also geplant ist, dass wir Frauen ja einen Tag vor Männertag starten Richtung Graz. Da werden wir nochmal trainieren und zum Männertag quasi den letzten Rest fahren, dass wir dann ja an dem Donnerstag dann quasi unten sind.
Beschäftigst du dich so im Vorfeld der Weltmeisterschaft auch mit dem, ja, mit der Halle, mit den Bahnen, mit dem, was dich dort erwartet, oder gehst du da ganz locker rein?
Tatsächlich nicht. Also die Stadt an sich kenne ich ja schon durch Europa oder beziehungsweise durch den Europapokal mit SV Pöllwitz. Aber jetzt die Halle an sich, ja, beziehungsweise die Bahnen sehe ich dann vor Ort und freue mich dann auch darauf. Also ich brauche das nicht unbedingt, das vorher zu wissen, wie alles aussieht und wie es alles ist.
Du bist ja im Prinzip ein, wenn ich das so sagen darf, schon ein alter Hase, eigentlich mit einer der erfahrensten Spielerinnen im deutschen Nationalkader. Wir kommen auch gleich nochmal dann auf die Weltmeisterschaft zurück. Und tatsächlich, wenn man anders rechnet, ist es deine siebte Weltmeisterschaft. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Zum Start, wie mit jedem Gast, eine Schnellfragerunde. Also auch die Bitte um kurze und schnelle Antwort. Auf die interessanten Punkte gehen wir danach nochmal gesondert ein. Aber wie gesagt, gerne und bitte schnell antworten. Bist du soweit bereit?
Ja.
Dein kompletter Name,
Anna Müller.
dein Spitzname, beziehungsweise hast du Spitznamen?
Habe ich nicht.
Du kegelst seit
Seit 2000, da war ich 7 Jahre.
deine offizielle Bestleistung.
686.
Hast du eine inoffizielle Bestleistung?
Nein, es bleibt bei 686.
Wo hast du die damals erzielt?
In Sönroda auf der Heimbahn.
Deine beste Einzelbahn auf 120 oder 30 Wurf?
204.
Wo hast du die erzielt?
Auch in Sönroda auf der Heimbahn, auf Bahn 3.
Darüber müssen wir nochmal sprechen. Hast du
Ja.
eine Lieblingsbahn?
Tatsächlich die Heimbahn. Ich spiele seit 2012 drauf. Ich weiß, was ich da drauf kann. Und ja, also ist tatsächlich Sönroda.
Hast du eine Bahn, die du gar nicht magst?
Ich glaube, da spreche ich vielen Keglern aus der Seele, wenn ich jetzt Poing sage.
Hast du eigene Kugeln?
Habe ich, nutze ich aber tatsächlich nicht mehr. Also zum einen sind sie recht alt und zum anderen, ja, bin ich es irgendwo von der WM gewohnt, die Kugeln vor Ort zu nehmen und greife dann tatsächlich darauf mehr zurück.
Was für eine Schuhmarke trägst du beim Kegeln?
Das ist nach wie vor Puma. Ich habe mich noch nicht getraut zu wechseln.
Wie würdest du dich mit drei Worten beschreiben, wenn du dich selbst auf der Bahn siehst?
Von außen ruhig.
Das war ein Wort. Gibt es noch zwei Worte?
So, ich habe jetzt gedacht, von außen ruhig sind drei.
Achso, okay, das lasse ich durchgehen. Das lasse ich durchgehen. Und deine größte Niederlage?
Würde ich tatsächlich umschreiben in prägendstes Ereignis anstatt Niederlage. Es war mal eine Bezirkseinzelmeisterschaft, da habe ich noch für Sachsen gespielt in der Jugend und hatte tatsächlich auf der Bahn einen völligen Blackout. Also es war dann so krass stellenweise, dass ich nicht mehr wusste, wie ich kegel, wie Kegeln funktioniert, mit welchen Beinen ich anfangen muss. Und das war so bis jetzt noch das prägendste Ereignis.
Dann rollen wir es von hinten mal auf. Wann war denn das, diese Bezirksmeisterschaft?
Es war in der U18. Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da war ich 16 oder so. Ich habe eine gute Saison gespielt. Ich hatte, ja, also war eigentlich so mit der Anwärter für den Titel auf die Bezirkseinzelmeister. Ja, mit Hinblick dann auch Land zu spielen, Landeseinzelmeisterschaften und dann eventuell halt auch deutsche Meisterschaften. Aber ja, also ich kam quasi auf die Bahn, bin auf die Bahn und wusste absolut nicht mehr, wie es Kegeln funktioniert. Also ich habe so schlecht gekegelt wie noch nie. Das war auch damals noch 100 Wurf mit, ja, ich glaube noch nicht mal 400 von der Bahn. Ja, also mit deutlichem Abstand letzter geworden und habe auch Wochen danach keine Kegelbahn erstmal betreten. Es war für mich, ja, also ich kann es gar nicht beschreiben. Ich weiß bloß, dass ich bis heute dieses Ereignis im Hinterkopf habe und gerade bei so großen Spielen, bei WMs oder Europapokalspiele oder sowas, kommt das Ereignis immer und immer wieder bei mir ins Gedächtnis. Also ich weiß einfach, dass da halt schon mal was passiert ist. Und ich weiß nicht, irgendwann habe ich damit gelernt, ja, diesen Moment irgendwie so zu fassen, dass ich das positiv auf die Bahn bekomme.
Seitdem ist ja sehr viel passiert. Also offensichtlich hilft dir das, beziehungsweise wenn du sagst, dass du es in den Griff bekommen hast und positiv nutzen kannst, hat dir das auch bei den 686 in Zollernroda in deiner Bestleistung geholfen?
Tatsächlich ist es bei so Ligaspielen nicht der Fall, dass ich da dran denke. Es ist immer nur bei Einzelmeisterschaften oder mit der Nationalmannschaft. Also wo ich weiß, okay, du stehst irgendwo im Fokus, auf dich blicken einige Leute oder ja, du bist halt einfach allein und hast jetzt kein Team oder ja, einen Ersatzspieler oder so im Rücken, der dir da irgendwie ja, aus der Patsche helfen kann. Also da ist halt so, kommt halt dann schon ab und an mal dieses Ereignis wieder in den Sinn, aber jetzt so bei Ligaspielen nicht mehr.
Erinnerst du dich noch an die 686? Ja. Was war das für ein Tag? Hattest du schon relativ schnell das Gefühl, dass es ein gutes Kegelergebnis werden könnte?
Also ich weiß, dass es ein Spiel war gegen Erlangen-Bruck. Ich glaube irgendwann mal im Dezember vor 1, 2, 3 Jahren. War nicht abzusehen auf der ersten Bahn. Es hat sich dann so eingespielt, sage ich mal so.
Und auch wenn es waren nur 14 Kegel zu den 700, ich nehme an, trotzdem noch ein sehr weiter Weg bis dorthin. Denkst du, dass die 700 irgendwann im Frauenkegeln auch mal eine Rolle spielen werden?
Ja, mit Sicherheit. Also es waren ja nun auch schon einige Keglerinnen deutlich näher dran an den 700 als meine 686. Ne? Dass ja der Frauenkegelsport da Potenzial hat, ja, höhere Ergebnisse zu spielen und auch mal 700 plus zu spielen, ist, denke ich, nahe Zukunft.
Vielleicht schon auf der kommenden Weltmeisterschaft. Potenzial ist ja bei den Spielerinnen durchaus da. Was macht denn die Bahn in Zeulenroda so gut?
Ja, also wir pflegen sie halt schon wöchentlich mehrmals. Und ja, das merkt man halt, dass da jetzt nicht Wochen mit dabei sind, wo halt gar nichts passiert. Ich selbst pflege sie vor jedem Spiel. Unmittelbar vor jedem Spiel, selbst ein Viererpass. Unser Trainer, der Ronny, macht die Bahnen freitags auch nochmal selbst. Also da ist halt schon viel Pflege mit dabei. Ja, und irgendwo ist halt die Heimbahn, man weiß halt, wie man spielen muss.
Hilft dir das, wenn du die Bahn machst, dass du nochmal mehr weißt, wo du hinspielen musst? Oder?
Nee, das nicht, aber das ist für mich wie so eine Art Routine geworden, nach einem Spiel irgendwo den Viererpass zu machen und die Bahn zu machen. Und ja, ich sag mal, das bringt einen runter. Das fokussiert einen eher fürs Spiel.
Dann letzter Punkt oder letzte Antwort auf meine Frage war, beziehungsweise das war mit die erste, seit wann du kegelst, seit 2000. Wie fing das damals an? Weißt du das noch? Wie bist du zum Kegeln gekommen?
Ich war davor, habe ich mich mehr oder weniger ausgetestet in anderen Sportarten, war unter anderem auch in Akrobatik, war im Faschingsverein. Und es war auch eine Zeit lang Leichtathletik dabei, es war aber nie so, dass ich da drin aufgegangen bin. Und mein Opa war damals Jugendtrainer beim KV Pausa und der hat mich dann mitgenommen. Ja, wie gesagt, da war ich 7 mitgenommen und seitdem zweimal in der Woche trainiert. Unter seiner Leitung, ja, und dann ist was draus geworden.
Hat der Opa bestimmt eine große und wichtige Rolle gespielt, oder? Also einen Grundstein mitgelegt.
Der Opa hat eine äußerst wichtige Rolle gespielt, genau. Ist leider vor 3 Jahren verstorben, hat quasi auch nicht meinen größten Erfolg miterleben können, aber ich denke, er hat es gespürt.
Das denke ich auch, dass er es gespürt hat und wäre bestimmt auch sehr stolz gewesen. KV Pausa war dann deine erste Station im Ligenspielbetrieb, im Jugendspielbetrieb. KV ist ja trotzdem dann ein Club gewesen, oder?
Genau, also ich habe beim KV Pausa angefangen. Ja, wir hatten eine Jugendmannschaft, U18, beziehungsweise auch U14-Mannschaft, wo ich mitgespielt habe und habe mich dann relativ schnell für die Kreisauswahl nominieren können und habe dann dementsprechend auch Kreisauswahl gespielt beim SKV Plauen, wo wir halt dann auch an deutschen Jugendmeisterschaften dran teilgenommen haben.
Woran du, glaube ich, auch teilgenommen hast, waren Kaderveranstaltungen, Ländervergleiche mit deinem Landesverband. Erzähl mal kurz, wie ist das so bei euch gewesen? Was für Lehrgänge habt ihr gemacht? In welchem Umfang habt ihr quasi im Landeskader gespielt und trainiert?
Ja, also deutlicher Unterschied, muss ich sagen, von Sachsen auf Thüringen. Also das heißt, meine Jugend, U14, U18, habe ich ja in Sachsen gespielt, unter der Leitung von Frank Schuster. Da war schon sehr viel Diagnose mit dabei. Wir waren auf dem Rabenberg gewesen zum Trainingslager. Wir hatten auch sehr viele Ländervergleiche gehabt. Und dann mit dem Wechsel nach Thüringen in die U23, ich sag mal, waren jetzt die Trainingslager nicht so da. Wir hatten natürlich auch mal Wochenenden mit dabei und Ländervergleiche, aber auch nicht in diesem Ausmaß, wie es damals in Sachsen war. Genau. Und
das heißt, habt ihr euch Nationalmannschaft Trainingswochenenden getroffen?
Ja, also wir hatten immer Vorbereitungswochenenden im August in Bad Blankenburg, auch auf Vorbereitungen für den Vielseitigkeitslandevergleich, den es damals noch in Karlstadt gab, ja, dann solche Dinge haben wir dann schon gemacht, ne? Und auch Ländervergleiche mitbestritten. Das war dann schon gegeben. Und Nationalmannschaft, Kader, ja, war eigentlich durchgängig. Ich wurde irgendwann, also ich kann jetzt auch kein Jahr mehr festmachen, es war mal eine Sichtung in Sangerhausen. Da wurde ich damals quasi gesichtet und war dann, ich glaube, 14 oder 15 Jahre alt und war seitdem in der Nationalmannschaft.
Das erste Mal den Adler auf der Brust im Länderspiel.
Genau.
Wann war das?
Das erste Mal war 2010 oder sowas in Tuhola, Polen. So. Das weiß ich noch, das war das erste Länderspiel.
Das Jahr, in dem Deutschland nicht an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat, war ja da mit 120 Wurf hin und her. Und man hat sich leider hat man auf dem Rücken der Spieler ausgetragen. Da gab es ja dann auch das Länderspiel in Bamberg. Und seitdem eigentlich fast durchgehend Nationalkader mit dir in irgendeiner Funktion.
Genau, es war auch mit ein paar Tiefen mit dabei, wo auch ich nur die Rolle als Ersatzmann ausgeübt habe oder knapp an der Nominierung gescheitert bin. Auch solche Jahre gab es und Entscheidungen gab es und irgendwo muss ich sagen, hat mich das alles sehr viel stärker gemacht. Auch solche, in Anführungsstrichen, Niederlagen oder halt Nicht-Nominierungen muss ich rückblickend betrachtet sagen, dass mich das viel, viel stärker gemacht hat.
Das ist das eine, da spielst du vermutlich hauptsächlich auf den Kopf auch an. Aber wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst, was hat sich denn seit damals, wie du trainierst und wie du spielst, verändert? Oder ist es noch genauso wie damals?
Sehr viel mental, da hast du recht. Wobei ich das größtenteils mit mir selbst ausgemacht habe, wie ich es gerade schon gesagt habe, es gab halt schon einige Niederlagen oder Rückschläge auch, sowohl im keglerischen als auch im privaten Bereich, wo du halt erstmal lernen musst, damit umzugehen und dich irgendwie so darauf einzustellen, dass du das Positive daraus ziehst. Und ich glaube, den Schritt zu gehen, sich da immer wieder rauszukämpfen und zu wühlen, habe ich halt über die Jahre irgendwo mir angeeignet und mit den großen i-Tüpfelchen in Elva dann quasi einen Höhepunkt gefunden.
Da kommen wir nochmal gleich drauf zu sprechen. Bevor Elva kommt noch ein anderer entscheidender Schritt für dich, der Wechsel nach Pöllwitz.
Unmittelbar davor habe ich noch bei der SG Grün-Weiß-Mehltau gespielt, bei der Frauenmannschaft, haben da im Bezirk, im Chemnitz-Bezirk gespielt, wo aber dann schon abzusehen war, dass ich höhere Klasse spielen muss, um weiterhin Teil der deutschen Nationalmannschaft zu sein, um einfach mich auch weiterzuentwickeln und mich zu fokussieren. Und deswegen nach Pöllwitz. Pausa Pöllwitz liegt 8 Kilometer entfernt. Ich bin in Zürnroda zur Schule gegangen, habe auch die Frauen da mehr oder weniger gekannt. Also der Schritt war quasi am naheliegendsten. Damals haben sie noch 100 Wurf 3. Bundesliga gespielt und da bin ich auch eingestiegen. Auch da trotzdem mit Rückschlägen insofern, dass wir wieder abgestiegen sind. Haben auch mal ein Jahr Thüringen-Liga gespielt wieder, aber haben uns dann erfolgreich zurückgekämpft und auch mit einer Mannschaft geformt, die jung sind, die da Bock drauf haben. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen.
Für die, die es nicht wissen, warum spielt ihr eigentlich in Zollenroda und nicht in Pöllwitz?
Weil wir in Pöllwitz eine zwar neue, aber doch sehr solide Zweibahnanlage haben. Und damit sind unsere Kapazitäten erschöpft und deswegen zum Roda.
Neu? Wie neu ist sie denn?
Letztes Jahr oder vor 2 Jahren wurde sie komplett modernisiert.
Okay. Da spielen dann quasi die Mannschaften unterhalb der Bundesliga, die auf zwei Bahnen spielen dürfen.
Genau. Unsere zweite Frauenmannschaft spielt da und auch unsere Männer.
Zeulenroda macht offensichtlich viel Spaß, du hast es gesagt, eine gute Heimbahn, auch wenn Gastmannschaften dort viel treffen. Bamberg habt ihr ja dort schon geschlagen. Die Duelle mit Bamberg gerade in den letzten 2-3 Jahren waren immer recht spannend. Wie gehst du in so Spiele rein gegen Bamberg, wo du sagst, okay, jeder verliert eigentlich gegen Bamberg?
Ja, und ich glaube, das ist auch das große Lose, was jeder Gegner von Bamberg hat. Wir wissen, wir können theoretisch nur gewinnen, wir können nicht verlieren. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, der dann auch ein Stück weit beflügelt.
Mehrmals hat er euch schon beflügelt. Wie ist denn das Gefühl zu wissen, okay, jetzt haben wir sie geschlagen?
Im ersten Moment ist es natürlich schön, ne? Sei es drum, ob das Bamberg ist, ne, oder irgendeine andere Mannschaft. Natürlich spielen wir, um irgendwo zu gewinnen und um perspektivisch mal ganz oben zu stehen. Ne? Also das ist unser Ansporn und das wollen wir halt erreichen. Da ist es egal, ob der Gegner Bamberg heißt oder Schrezheim oder Erlangenbruck. Das ist egal. Man muss sich immer auf die Gegner einstellen, die da gerade vor Ort sind.
Nach 2 zweiten Plätzen habt ihr jetzt mit dem 3. Platz keine Niederlage, aber seid zumindest in der Tabelle etwas weiter nach hinten gerutscht in der letzten Saison. Aber habt jetzt 2-mal Europapokal spielen dürfen mit der jungen Mannschaft. Einmal in Varaždin, du hast es schon gesagt, die fest verbaute Bahn dort kennst du schon. Und dann jetzt im letzten Oktober München. Was war das größere Highlight? Der erste Europapokal oder München?
München, definitiv München. Einfach halt auch, weil wir da natürlich einen Europapokaltitel geholt haben. Also für mich persönlich war München das größere Highlight. Varaždin waren wir noch alle, sehr nervös, sehr aufgeregt. Für viele der erste internationale Erfahrung. Das hat sich dann halt auch einfach so auf der Bahn wiedergespiegelt. Und in München waren wir dann halt schon gefestigter mit allen Dingen.
Vor allem deine Mannschaftskollegin Sarah hat in München sehr, sehr stark gespielt. Wie lernt ihr voneinander? Sprecht ihr über sowas oder ist da jeder für sich in der Mannschaft?
Natürlich habe ich international die meiste Erfahrung, aber Sarah hat auch schon internationale Ereignisse gehabt und war schon auf einer WM mit dabei, also auch sie kennt das Gefühl und ich mag es total mit Sarah Start zu spielen, also ja, wir pushen uns dann halt irgendwo gegenseitig und schauen, was der andere so macht und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, unser Feeling vorne raus. Die anderen sammeln natürlich auch nach und nach diese internationalen Spiele und die Atmosphäre, die dahinter steht. Und ja, ich glaube, wir sind, wie gesagt, eine junge Truppe. Da kann noch viel passieren. Und ich denke, da sind wir schon auf einem guten Weg.
Der gute Weg, der hat euch bis nach Graz geführt, bis ins Final Four. Da hat es nicht zum ganz großen Wurf gereicht. Welche Rolle hat denn da die Bahn gespielt?
Für mich persönlich eine sehr große. Also ich konnte mich stellenweise gar nicht auf die Bahn so richtig einstellen. Also für mich gefühlt habe ich nur die Mitte gespielt, habe aber auch zu spät entschieden, auf links umzustellen. Da war ich einfach selber daran schuld. Aber es hat halt trotzdem gereicht und das ist halt das, was ich anfangs schon gesagt habe, du hast halt trotzdem eine Mannschaft hinter dir, die da, auch wenn du selbst irgendwo mal nicht das triffst, was du treffen sollst, dich irgendwo wieder rausziehen. Das haben sie mit Bravo gemeistert.
3. Platz ist es dann geworden in Graz. Trotzdem ein Höhepunkt und in der Liga auch 3. Was ist euer Ziel mit der Mannschaft?
Ja, natürlich irgendwann einen deutschen Meistertitel zu holen. Ich glaube, wenn man erste Bundesliga spielt, hat man immer so den Traum und den Ansporn darauf, das irgendwann mal zu erreichen. Und natürlich wissen wir auch, wer seit Jahren da oben dran steht und was Bamberg auch schafft und kann. Das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, ja, schauen wir da Saison für Saison, wie wir uns dann halt auch einfach, ja, besser darstellen können, beziehungsweise wie wir uns noch mehr ja, in den Fokus rücken können. Das bedarf natürlich auch die ein oder andere Erfahrung, aber ich glaube, das haben wir jetzt in den ganzen internationalen Geschäft ja auch gut gemeistert. Und jetzt ist es dann halt einfach so, dass man von Spiel zu Spiel denken muss und einfach die Gegner, die du hast, auch nicht zu unterschätzen weißt und da von Anfang an fokussiert bist.
Kommen wir jetzt vom Clubsport, von den Ligen bzw. internationalem Clubgeschäft nochmal zurück zu deiner Nationalmannschaftskarriere, die, ich habe schon anfangs gesagt, mittlerweile sechste Weltmeisterschaft steht für dich an. Du bist ja einer der erfahrensten im Team. Deine erste Weltmeisterschaft, die offizielle war 2014, die inoffizielle, sage ich, war 2012 in Bautzen. Wie kamst du dazu, dass du da auf der Bahn stehst?
2012 war ein Jahr gewesen, wo ich quasi Nummer 9 war, habe die Nominierung knapp nicht geschafft und hatte aber dann die Chance, da ein Land abgesagt hat und dieser Leerlauf nicht zustande kommen sollte, im ersten Durchgang mit dem Landesverband Sachsen ja auftreten zu können. Das war so quasi die erste internationale WM-Erfahrung. Und ja, wie du es bereits gesagt hast, dann ging es weiter mit Brünn. Brünn 2014. Und auch da Ersatz gewesen. Habe in Brünn 30 Wurf gespielt. Tandem damals mit Melina Zimmermann. Und ja, die erste richtige WM, wo ich von Anfang an gespielt habe, war dann 2016 in Novi Grad.
Kroatien, also wieder Kroatien. Kroatien spielt offensichtlich in deiner Kegelkarriere eine nicht unwichtige Rolle. Und damals bist du dann auch alleine Weltmeisterin geworden.
Genau, also Kroatien, Novi Grad, bin ich mit 5 Medaillen nach Hause gefahren. Ja, also es war ein sehr, sehr großes Ereignis für mich.
Mit 5 Medaillen bist du aus Kroatien zurückgekommen und für dich ging es dann quasi fast schon nahtlos weiter bei den Frauen. Weltmeisterschaften in Rokycani, dann in Polen. Und ja, relativ schnell warst du eigentlich auch ein fester Bestandteil des Teams. Hättest du das so erwartet? Hast du das so erwartet, dass du so schnell reinkommst?
Nein, also überhaupt nicht. Rokycani habe ich auch anfangs gespielt, habe dann aber während der WM nicht so richtig ins Spiel gefunden, war dann ja auch Ersatzspieler, wobei ich dann im Finale nochmal 60 Wurf gespielt habe. War aber auch nicht schlimm. Also das sind halt, wie gesagt, die Momente, wo ich stärker halt ja draus hervorgegangen bin. Und das nächste Ereignis dann quasi in Tarnowo-Podgorze, wo wir WM Gold geholt haben, war eine WM gewesen, wo ich von Anfang an gespielt habe, wo das erste Spiel halt trotzdem noch ein bisschen ja wackelig war für mich selbst, aber wo ich mich dann Spiel zu Spiel so gepusht habe und so ins Spiel gefunden habe und die WM gefunden habe, dass das irgendwo bei mir im Kopf dann Klick gemacht hat.
Du hast ja schon zahlreiche Weltmeisterschaftsbahnen gespielt, durftest verschiedene Herstellerbahnen bespielen. Gibt es für dich so eine Bahn, wo du sagst, die war geil, da hätte ich am liebsten noch länger gespielt?
Es wäre jetzt doof, wenn ich nicht Elba sagen würde. Also natürlich Elbahn, ne? Für mich das größte Highlight, die größte Bahn und natürlich die beste WM.
Einzelweltmeisterin. Wenn man dir das vorher vor der WM gesagt hätte, was hättest du dieser Person entgegnet?
Also die erste Reaktion wäre, glaube ich, gewesen, du spinnst. Dieses Motto habe ich auch noch lange, lange in Elba geführt, mit diversen Leuten. Also so richtig realisiert habe ich es auch in Elba nicht. Und auch kurz vorm Finale und im Finale selbst habe ich es auch nicht so richtig wahrgenommen. Erst mit der letzten Kugelabgabe kamen dann die Emotionen und da war es dann irgendwo auch für mich klar und realistisch, aber davor keine Chance.
Wie bist du dann angegangen, weil du sagtest, du spinnst wohl, wenn du vorher jemand gesagt hätte, dass du ja am Ende Gold mit nach Hause nimmst?
Die Nominierung von Sandra war durch. Es hieß, dass sie selbst nicht mit vor Ort sein kann. Daniela zu dem Zeitpunkt war auch nicht mit gewesen. Unser Trainer war Olli. Und ich selbst hatte mit Olli noch nie ein Spiel gespielt. Und er hat mich dann quasi vor der Qualifikation in Elba nochmal beiseite genommen und hat gefragt, auf was er denn achten soll, kann oder ob ich nochmal Redebedarf habe. Und unter anderem fragte er auch, was mein Ziel ist für Elba und für die WM. Und meine Antwort war, ich möchte die Quali überleben. Das fand er nicht so toll, die Antwort, sag ich mal so. Also er hat sich mehr erhofft. Bin aber dann quasi dem Motto treu geblieben. Also nach der Quali hat er mich nochmal gefragt und auch da war dann die Antwort, okay, Quali erreicht, jetzt möchte ich in nächste Runde irgendwie versuchen, irgendwo für mich positiv dann von der Bahn zu gehen, also ein ordentliches Ergebnis zu spielen. Und so ging es halt irgendwo Runde für Runde und dann kam das Finale.
Wie ist es denn mit Olli, Oliver Scholler auf der Bahn als Betreuer?
Sehr, sehr ruhig. Also was heißt sehr, sehr ruhig? Für mich ein ganz, ganz angenehmer Trainer. Ich bin auch eher so ein Spieler, ich mache halt relativ viel eigenständig und allein von Kugelputzen, Handtuch halten, etc. Also ich brauche jetzt nicht oder keine großartige Rundumbetreuung. Und deswegen war das ganz gut so.
Wie bist du denn als Spielerin auf der Bahn so, wenn dich dein Betreuer beschreiben müsste?
Ja, also wie gesagt, ich denke, dass ich von außen relativ ruhig und gefasst wirke. Das beschreibt zwar jetzt trotzdem nicht, was innerlich abgeht und was dann doch ab und an mal für Gedanken und Gefühle damit reinspielen. Aber ich denke schon, dass ich die Außenwirkung ja sehr, sehr ruhig bin.
Lass uns mal an dem Moment teilhaben, in dem du in Elva realisiert hast, dass du jetzt Gold gewonnen hast.
Realisiert habe ich es erst nach dem 120. Wurf mit der Kugelabgabe. Also hätte mir das jemand im 119. Wurf gesagt, wo es eigentlich schon seit, keine Ahnung, 7 Kugeln oder so klar war, dass ich Weltmeister werde oder geworden bin. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich war total im Tunnel. Das, so dumm es jetzt klingt und so doof es auch klingt, so soll es auch überhaupt nicht rüberkommen, aber es war vom Gefühl her, weil ich so sehr im Tunnelblick war, wie im Finale bei einer Kreiseinzelmeisterschaft. So, und habe dann quasi den letzten Wurf gespielt und da ging irgendwas in meinem Kopf los. Irgendwo ist da ein Schalter rumgekippt und dann kamen halt die Emotionen und die Tränen von jetzt auf gleich. Also das war, habe ich selbst noch nie erlebt und kenne ich auch von mir so nicht, aber das war dann der Moment, wo ich es dann realisiert habe.
Sina Beiser, die du ja quasi beerbt hast, die ihren Titel bei der Einzel-WM in Elbe ja nicht verteidigen konnte, hat damals gesagt, du bist eine würdige Nachfolgerin. Hatte sie dir mal geschrieben, hatte dir mal Kontakt danach?
Ja, also wir haben von den Frauen Kader, sowohl A- als auch B-Kader, ja, eine WhatsApp-Gruppe, wo mich auch die Glückwünsche erreicht haben, unter anderem auch Sina. Und ja, das macht mich natürlich auch sehr stolz, weil ich weiß, dass sie da jahrelang an der Spitze stand und auch immer noch steht. Also sie konnte halt zu diesem Zeitpunkt nicht mitspielen. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, was sie kann.
Jetzt steht für dich, Sina ist leider nicht im Kader, auch die nächste Weltmeisterschaft an. Die erste Teamweltmeisterschaft als amtierende Einzelweltmeisterin. Ist es eine größere Last für dich oder blendest du auch hier das Thema aus?
Ich glaube, diese Last, die ich mir selbst auferlegt habe, habe ich schon in Riga dieses Jahr zum Einzelweltpokal bezwingen können. Das war so der erste offizielle Auftritt nach dem WM-Titel und natürlich haben da alle auf mich geguckt, ob das nur eine Eintagsfliege war. Und ich halt einfach die Bahn in Elva ganz gut gespielt habe oder ob ich es halt auch einfach nochmal wiederholen kann. Und ich glaube, diese Last beziehungsweise diese Blicke auf mich in Riga waren schon da gewesen. Und durch den Titel in Riga, muss ich sagen, gehe ich jetzt, was heißt gelassen, noch ran an die WM, aber halt anders.
In Riga war im Anfang des Jahres Einzel-Weltpokal. Wie jeder auch weiß, was in Rijeka war, wo du ebenfalls Gold mit nach Hause nehmen konntest. Also Kroatien ist ein gutes Pflaster für dich, würde ich sagen, oder?
Kroatien kann ich nicht meckern. Bis jetzt war immer irgendwie eine Medaille mit dem Spiel in Kroatien.
Wie wird es dieses Jahr im Mai? Was ist möglich bei der Weltmeisterschaft?
Ja, also wir sind eine gute Truppe, wir sind eine leistungsstarke Truppe und halten auch extremst gut zusammen, verstehen uns auch im Team und natürlich fahren wir nach Varaždin, nach Kroatien, um einfach den WM-Titel irgendwo zu verteidigen. Was nun am Ende dabei rauskommt, werden wir dann ein paar Wochen sehen. Aber das ist natürlich unser großes Ziel.
Wen siehst du als die größten Konkurrentinnen?
Natürlich Kroatien. Nach wie vor ein sehr, sehr leistungsstarkes Land. Was man natürlich auch sagen muss, ist einfach, die Frauen von Tschechien haben sich enorm entwickelt. Ungarn ist nicht zu unterschätzen. Naja, das sind so für mich die vier, also inklusive Deutschland, die vier Länder, die da sehr, sehr leistungsstark natürlich auftreten.
Du hast es schon gesagt, eine relativ junge Truppe. Es hat in den letzten Jahren einen Umbruch stattgefunden. Es kamen jüngere Spielerinnen dazu. Aber irgendwie trotzdem ist man an der Weltspitze dran geblieben, was bei anderen Nationen erstmal zu einem Abfall der Leistungen, der Ergebnisse führt, ist bei euch nicht eingetreten. Welche Rolle spielen da Sandra bzw. Dani, die beiden Trainerinnen?
Ganz, ganz große Rolle. Man merkt halt, dass sie sich untereinander einig sind und da auch sehr viel miteinander kommunizieren und versuchen uns da einfach auch hoch zu pushen. Und ja, ich muss sagen, natürlich als Trainer sehr, sehr, sehr brauchbar und sehr, sehr wertvoll, ihre Entscheidungen und ihre Erfahrungen.
Wie geht's für dich nach der Weltmeisterschaft weiter? Ihr habt euch fürs Final Four in Sangerhausen qualifiziert, das aber erst, ja, sehr viel später ist.
Ja, also Eigentlich nach der WM gehe ich in eine wohlverdiente Sommerpause. Das wird mir irgendwo verwehrt durch das Final Four DKBC-Pokal. Ja, also so wirklich viel trainieren werde ich nach der WM nicht mehr, weil irgendwo ist der Akku halt dann auch alle. Und man muss halt auch einfach mal Abstand gewinnen zum Sport und zu den Kegelbahnen. Nichtsdestotrotz, natürlich werde ich irgendwo versuchen, beim DKBC-Pokal, beim Final Four in Sangerhausen dann mitzuspielen. Aber dann danach ist definitiv im Juli, wird keine Kugel angefasst. Und dann geht es erst wieder im August los mit den Vorbereitungen.
Dann startet die neue Saison wieder im September. Ihr wollt wieder angreifen. Hast du für dich so einen Karriereplan, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall in meiner Kegelkarriere noch erreichen? Was fehlt dir noch?
Fehlen tut mir noch natürlich der deutsche Meistertitel mit der Mannschaft und irgendwo halt dann auch sich für den Weltpokal zu qualifizieren und dort, ja, höchstmöglichst abzuschneiden. Das wäre so noch ein bisschen der Plan bzw. das Ziel, was noch ansteht. Ja. Inwiefern man das realistisch erreicht nächstes Jahr oder dann eventuell in den darauffolgenden Jahren, müssen wir sehen.
Dann drücke ich dir die Daumen, wünsche dir auf jeden Fall jetzt für die kommende WM viel, viel Erfolg. Möchte mich auch bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Wünsche dir eine gute Zeit.
Vielen Dank.
Das war sie also, die Episode mit Anna Müller, der amtierenden Einzelweltmeisterin. Schön, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr mir jetzt noch zuhört. Zum Schluss noch ein paar Informationen, wie es weitergeht. Ich habe es auf den Social Media Kanälen schon geteilt. Es gibt keinen festen Rhythmus. Ich werde eine Episode pro Monat veröffentlichen. Wenn es mehr werden, werden es mehr. Aber weniger werden es definitiv nicht. Abonniert gerne den Podcast auf eurer Lieblingsplattform, dann verpasst ihr keine neue Folge. Folgt mir gerne auf den Social Media Kanälen, da werde ich dann immer und natürlich ausführlich über neue Episoden mit spannenden Gesprächspartnern berichten. Mich freut es riesig, dass 9-1-Serie so gut angekommen ist und ich werde natürlich viele weitere Episoden produzieren, werde euch auch von Zeit zu Zeit mal nach Gesprächspartnern fragen oder auch um Fragen an bestimmte Gesprächspartner bitten. Auch da findet ihr auf den Social Media Kanälen immer die Informationen, die ihr dazu braucht. Die Resonanz war unglaublich. Ich freue mich wirklich riesig, dass 9-1-Serie so gut angekommen ist. Es ist auch ein bisschen Druck, wenn ich ehrlich bin. Die Erwartungen sind hoch und ich werde versuchen, sie nicht zu enttäuschen. Gebt gerne Feedback, schreibt über die Social Media Kanäle, schreibt Kommentare. Ich kriege alles mit, ich werde alles lesen und wenn möglich auch alles beantworten. Nur mit dem Ziel, dass 9-1-Serie, das ist, was es sein soll. Ein Podcast für euch, für Kegelverrückte, so wie ich es bin, für Menschen, die sich mit dem Sport identifizieren und für das interessieren, was große Sportler, was Funktionäre oder was erfolgreiche Sportler zu sagen haben. Bleibt gerne dran. Wie gesagt, einmal pro Monat gibt es eine neue Episode. Auf den Social Media Kanälen erfahrt ihr, wann und wo. Und jetzt erstmal, macht's gut, bis bald. Ihr Sebastian, tschüss.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.